Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 20. November. Der Fortgang der wissenschaftlichen Entwicklung ist im Endeffekt eine ständige Flucht vor dem Staunen. Das hat Albert Einstein gesagt. Zum Staunen eignet sich in jedem Fall, wie die Grünen mit wissenschaftlichem Fortgang umgehen. Mal flüchten sie sich hinein, mal fliehen sie davon. Je nachdem, wie es in die parteipolitische Gesinnungslage passt. Listen to the science. Das tun die Grünen, wenn es um das Thema Klimaschutz geht.
Über 20.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen die Forderungen der Schülerinnen und Schüler. Das sind die Profis, auf die sie hören sollten.
So hat es Fraktionschef Anton Hofreiter formuliert. Als die Klimafrage von den Fridays for Future Kindern in die bürgerlichen Wohnzimmer ihrer Eltern getragen wurde, als sich Klimaforscher mit der Bewegung solidarisierten und so die Melange aus Jugend, Bürgertum und Forschung den vorpolitischen Raum für die Grünen bestellte, da konnte das Parteipersonal gar nicht oft genug aus wissenschaftlichen Studien, Datenanalysen und Berichten zitieren.
Die Zustände werden immer dramatischer. Wälder brennen, die Polarkappen schmelzen ab. Die Partikelzahl von CO2 in der Atmosphäre nimmt immer weiter zu. Wir laufen auf einen Zustand hin, den wir das letzte Mal vor 3 Millionen Jahren auf der Erde hatten. Damals waren die Pole nahezu eisfrei, der Meeresspiegel war 20 Meter höher. Es gab große Ausbreitung von Wüsten und Dürren und Waldbränden. Insofern ist das Wort Klimaschutz fast ein bisschen verniedlichend. Das Klima ist natürlich das Klima, aber wir reden hier von Menschen, ja von Menschheitsschutz und uns läuft die Zeit davon.
Wenn es aber um grüne Gentechnik geht, dann macht sich in der Partei schnell eine Art Öko-Trumpismus breit. Fakten zählen nicht, sondern nur die eigene Befindlichkeit. Oder, wie es ein Grüner mal formulierte, alles mit Atomen und Genen ist uns nicht geheuer. Dabei kann gerade in Zeiten des Klimawandels Gentechnik ein wichtiges Instrument sein. Denn dort, wo klimatische Veränderungen für weniger Regen und versalzene Böden sorgen, kann grüne Gentechnologie in der Landwirtschaft die Nahrungsmittelerzeugung sichern. Mehr als 150 Wissenschaftler haben sich jetzt in einem offenen Brief an die Grünen gewandt. Sie fordern, dass die Partei beim Thema Gentechnik die gleichen Maßstäbe anlegt wie beim Klimawandel.
Immer wieder wird versucht, mit Verweis auf Behauptungen von NGOs und wirtschaftlichen Interessenverbänden den wissenschaftlichen Konsens in Frage zu stellen. Wir hoffen auf einen faktenbasierten Diskurs, der wissenschaftliche Erkenntnisse offen und nicht selektiv in ihrer gesamten Breite wahrnimmt. Dies ist in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten ein wichtiges Signal, das wir von einer Partei, die sich als Partei der Wissenschaft versteht, erwarten.
Dass der Brief jetzt erscheint, hat einen Grund. Heute Abend beginnt der digitale Bundesparteitag, auf dem die Grünen ihr Grundsatzprogramm beschließen. Dabei wird es auch um Gentechnik gehen. Schon vor 2 Jahren hatten Annalena Baerbock und Robert Habeck ihre Partei aufgefordert, die grundsätzliche Gentechnik-Nein-Danke-Haltung aufzugeben. Bisher vergeblich. Vermittlungsversuche zwischen Genfundis und Genrealos, die Habeck im Vorfeld des Parteitags unternommen hat, sollen erfolglos gewesen sein. Der Bundesvorstand versucht trotzdem mit einem gepflegten sowohl als auch die Fundamentalablehnung zu brechen. In einem Entwurf heißt es, Forschung in neuer Gentechnik soll ebenso gestärkt werden wie alternative Ansätze, die auf traditionelle Züchtungsverfahren setzen. Ob die Delegierten dem zustimmen werden, ist offen. Und so könnte es Robert Habeck und der grünen Gentechnik am Ende wie Karl dem Käfer ergehen.
Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach.
Unsere weiteren Themen heute. Die frühere CDU-Bundesfamilienministerin Dr. Christina Schröder spricht über den Schulbetrieb in Corona-Zeiten und warnt vor einem virologischen Imperativ in der öffentlichen Debatte.
Virologisch könnte ein Nutzen bestehen, also muss es gemacht werden. Es ist Pandemie, jetzt wird nicht diskutiert. Das ist so ein bisschen die Haltung und das geht nicht. Damit treibt man Menschen ins Abseits, das ist demokratietheoretisch schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen diese Abwägung ins Zentrum des politischen Diskurses stellen.
Außerdem hören Sie von einem Rückschlag für Armin Laschet im Rennen um den CDU-Vorsitz. Und dann sprechen wir noch über die Lust der Deutschen, immer wieder dieselben Diskussionen zu führen. Und Sie erfahren, wie Kleinganoven in den eigenverantwortlichen Lockdown gehen. Eine der wichtigsten Fragen der Corona-Pandemie lautet, wohin mit den Schulkindern? Viele Eltern und Lehrer sagen, in die Schule. Von der Regierung hat man den Eindruck, dass man dort am liebsten sagen würde, bloß nicht in die Schule, lieber zu Hause. Die Schulfrage wird auch beim nächsten Corona-Gipfel von Kanzlerin und Ministerpräsidenten eine entscheidende Rolle spielen. Was die Pandemie über das Bildungsversprechen der Politik und über ihre Prioritätensetzung sagt, darüber spreche ich mit Christina Schröder. Die dreifache Mutter war 15 Jahre lang für die CDU im Bundestag und von 2009 bis 2013 Bundesfamilienministerin. Guten Morgen, Frau Schröder.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Frau Schröder, in jedem Wahlkampf betonen Politiker aller Parteien, die Bildung unserer Kinder sei das wichtigste Thema. Nach mehr als 8 Monaten Leben in Corona-Zeiten, was lässt sich da über den Zustand des deutschen Bildungssystems und vor allem des deutschen Schulwesens sagen?
Also diese Aussage, dass die Bildung der Kinder so unglaublich wichtig sei, zumindest bei mir im Frühjahr und im Sommer, habe ich da sehr an der Politik gezweifelt, ob das wirklich so stimmt.
Weil?
Weil die Schulschließungen, die denke ich waren im März und April noch begründbar. Man musste oder konnte damals noch mit guten Gründen davon ausgehen, dass Kinder Treiber der Pandemie sind, wie bei der Influenza. Aber spätestens ab Mai hat sich eigentlich rauskristallisiert, dass sie das nicht sind. Und dass dann dennoch bei den Öffnungen die Schule irgendwann auf Rang 17 kam und die Restaurants schon längst wieder auf waren, die Fitnessstudios auf waren und die Kinder immer noch gar nicht zur Schule gingen oder einen Tag die Woche, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich fassungslos gemacht. Und das war auch ein deutscher Sonderweg. Die meisten anderen europäischen Länder haben bei den Öffnungen mit den Schulen und den Kitas begonnen.
Und im Sommer war ja auch ein Argument, warum man Schulen nicht öffnen könne, fehlende Seife und fehlende hygienische Standards. Das hat aber offenbar nicht genug aufgeschreckt, denn wenn man jetzt sich anguckt, dass im Winter die momentane Lösung sein soll, dass die Kinder Jacken, Schals, Decken mit in den Unterricht bringen sollen, damit man lüften kann und so Unterricht weiter gewährleisten kann, also das frierende Klassenzimmer sozusagen als Standard setzt. Hat Politik da nicht reagiert? Haben Schulen zu wenig reagiert? Also woran liegt es, dass wir da nicht weiter sind?
Ja, es scheint schon irgendwas mit der Priorität zu tun zu haben, die dieses Thema gesamtpolitisch hat. Nimmt man zum Beispiel das Beispiel Luftreinigungsgeräte. Natürlich wären die eine großartige Ergänzung zum Lüften. Es mag sein, dass sie das Lüften nicht komplett ersetzen könnten, aber zusammen mit dem Lüften wären sie wahrscheinlich der beste und der sicherste Standard, den wir unseren Kindern derzeit bieten könnten. Und um alle Klassenräume in Deutschland und alle Lehrerzimmer mit wirklich hochwertigen Luftreinigungsgeräten auszustatten, bräuchten wir 1,3 Milliarden Euro. Das ist viel Geld, aber das Rettungspaket der Bundesregierung hat 180 Milliarden betragen. Und wenn dann diese 1,3 Milliarden für unsere Schulen nicht da sein sollen, dann sagt das schon was aus. Es geht hier um das Thema Prioritäten.
Immerhin hat man ja jetzt, als wir in diesen Teil-Lockdown im November reingegangen sind, da war ja Common Sense zwischen Kanzlerin und auch Ministerpräsidenten oberste Priorität hat, Schule und Kitas offen zu lassen. Das ist das, was unser Ziel ist. Jetzt sind gerade mal 2 Wochen rum und die Kanzlerin wollte massiv jetzt in den Schulbetrieb schon wieder eingreifen und zum Beispiel Klassen halbieren. Die Ministerpräsidenten haben das ja verhindert. Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich zu Recht?
Ich fand die Idee für den zweiten Lockdown, diesmal sollten mal die Erwachsenen die Hauptlast tragen und nicht die Kinder, über die war ich sehr froh. Und umso erstaunter war ich dann auch vor einigen Tagen, als ich da die neue Linie des Bundeskanzleramts vernommen habe, in der Tat. Und ich war dankbar dem Ministerpräsidenten von Manuela Schwesig über Armin Laschet, dass sie das erstmal verhindert haben.
Sie haben jetzt erstmal gesagt, weil nächste Woche kommt die Runde ja wieder zusammen. Es gibt auch so einen Auftrag, Konzepte für Schulen zu erarbeiten. Fürchten Sie, dass nächste Woche doch an die Schulen rangegangen wird?
Also ich bin da zumindest gewissermaßen in Hab-Acht-Stellung, denn man muss sich natürlich eines klar machen. halbierter Unterricht, das klingt ja irgendwie erstmal so ganz, ganz prima. Und manche denken vielleicht, das bedeutet, vormittags hat die eine Hälfte der Klasse Unterricht, nachmittags die andere. So wird das natürlich nicht laufen. Und auch Hybridmodelle gibt es schon in einigen Schulen, aber es gibt sie noch lange nicht flächendeckend. Also für die meisten Kinder würde halbierte Klassen bedeuten, dass wir wieder halben Unterricht haben, also dass die Hälfte des Unterrichts und für Grundschulkinder auch wichtig, auch der Betreuung, dass das ausfällt und die Kinder wieder zu 50% zu Hause sind, mit allen Konsequenzen, was das für die Bildung, für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder hat.
Sie selbst sind ja auch Mutter von 3 Kleinkindern und haben sich sehr offensiv gegen eine Maskenpflicht an Grundschulen ausgesprochen, weil Sie das den Kindern nicht zumuten möchten. Welche Reaktionen haben Sie daraufhin erhalten?
Das war schon ein Shitstorm der oberen Kategorie. Was ich gesagt hatte, war, dass ich die Maskenpflicht für Grundschulkinder nicht für verhältnismäßig halte. Denn man muss sich ja klar machen, die gilt dann auch für die Betreuung. 3/4 aller Grundschulkinder besuchen irgendeine Art von Betreuung. Und dann reden wir darüber, dass Grundschulkinder, 6-Jährige, dass die 7, 8, 9 Stunden fast ohne Unterbrechung die Maske tragen müssen. Und das muten wir fast keinem Erwachsenen zu. Das habe ich auf Twitter gepostet. Dann hat Saskia Esken das aufgegriffen. Die hat einen Tweet gemacht, wo sie sich über eine Querdenker-Verschwörungstheoretiker-Demonstration in Leipzig zu Recht ausgelassen hat. Die hat sich auch zu Recht über Aktionen ausgelassen, sich vor die Schultore zu stellen und den Kindern zu sagen, Maske ab, geht genauso wenig. Und dann hat sie meinen Tweet dazu gruppiert und hat gesagt, und Frau Schröder findet das alles gut. Und das gab dann in der Tat einen sehr heftigen Shitstorm.
Das ist so ein Beispiel dafür, dass in der öffentlichen Debatte das Abwägen verlernt worden ist. Also es dominieren die Extreme und es ist entweder schwarz oder weiß. Auf der einen Seite gibt es dann halt diejenigen, die Corona leugnen und auf der anderen Seite diejenigen, die so eine Absolutheit von Geh- und Verboten fordern. Setzt sich hier in Corona-Zeiten fort, was mit der Flüchtlingspolitik eigentlich begonnen hat, so eine gesellschaftliche Spaltung?
Ja, also zumindest wollen viele nicht mehr wahrhaben, dass Politik eben genau das bedeutet, verantwortliches Abwägen. Also man könnte fast sagen, dass der gute alte Max Weber im Moment so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Der hat ja zu Recht unterschieden zwischen Tatsachenaussagen und Werturteilen. Und vereinfacht könnte man sagen, die Tatsachenaussagen, die liefert uns im Moment in erster Linie die Virologie, auch dort umstritten, aber dort gibt es schon einen gewissen wissenschaftlichen Konsens oder einen Mainstream, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und es ist sicherlich sehr vernünftig, hier auf die Virologie zu hören. Das sind die Tatsachenaussagen. Aber daraus folgt ja nicht direkt, wie man sich verhalten soll. Das kann uns kein Virologe sagen, sondern das muss die Politik machen. Da muss die Politik sagen, ich gewichte das so und so, ich wäge so und so ab und dafür bin ich verantwortlich und verantworte mich dafür vor dem Wähler. Und das, finde ich, ist etwas unter die Räder gekommen. Viele wollen wirklich so eine Art pandemischen Imperativ konstatieren und quasi virologisch könnte ein Nutzen bestehen, also muss es gemacht werden. Es ist Pandemie, jetzt wird nicht diskutiert. Das ist so ein bisschen die Haltung und das geht nicht. Damit treibt man Menschen ins Abseits, das ist demokratietheoretisch schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen diese Abwägung ins Zentrum des politischen Diskurses stellen.
Gerade in diesen Pandemiezeiten tritt der Staat ja als allumfassender Fürsorger auf. Also von den Maßnahmen, Verhaltensregeln, die beschlossen werden, bis hin zu milliardenschweren Hilfsprogrammen. Wird da nicht so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung geweckt, die auf Dauer nur lähmt und auch gar nicht erfüllbar ist? Also ich meine, wenn die Bundesregierung jetzt schon jungen Menschen den Heldenstatus verleiht dafür, dass sie einfach nur zu Hause bleiben und nichts tun, wohin führt sowas? Was für ein Bild wird da vermittelt?
Also in der Tat ist natürlich jetzt in der Pandemie, haben wir es mit einem Staat zu tun, der derart stark einerseits eingreift, andererseits unterstützt, hilft, fördert, wie das, ich sag mal, fast keiner in Deutschland will. Und ich würde auch überhaupt nicht der Politik unterstellen, die das insgeheim ganz toll finden. Es ist trotz allem eine echte Notlage und man versucht halt damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen. Aber klar, die Gefahr könnte bestehen, dass man sich an vieles gewöhnt. Und mancher linke kollektivistische Traum wird ja auch gerade wahr. Insofern wird es nach Corona dann die spannende Frage sein, ob wir denn dann quasi wieder ein aus meinen Wertüberzeugungen heraus vernünftiges Verhältnis zwischen dem Staat und dem selbstverantwortlichen Bürger, ob wir das wieder hinbekommen. Liberale Stimmen, die brauchen wir eigentlich immer, aber im Moment brauchen wir sie ganz besonders.
Das Liberale ist ja auch immer in der CDU aufgehoben gewesen, auch wenn einige das vielleicht bestreiten. Die CDU ist gerade auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden und wird den auch jetzt bald wählen. Wer ist denn Ihr Favorit von den Kandidaten? Merz, Laschet, Röttgen oder würden Sie sich vielleicht sogar einen ganz anderen an der Spitze wünschen?
Ich finde, dass Corona da durchaus die Karten insgesamt nochmal neu gemischt hat. Ich muss sagen, seit langem fühle ich mich Friedrich Merz sehr verbunden. Er vertritt eine liberal-konservative Linie, der ich mich in der CDU auch zuordne. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich großen Respekt davor habe, wie Armin Laschet in den vergangenen Monaten agiert hat. Er hat abgewogen und er hat gezeigt, dass es ihm nicht um den härtesten Weg geht, sondern um den angemessensten Weg. Und dafür muss ich sagen, muss ich ihm wirklich großen Respekt zollen.
So viel Respekt, dass er Ihre Stimme bekommt?
Das werden wir sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir werden mal sehen, wann der Parteitag wirklich kommt.
Oh, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Schröder, und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Tschüss.
Tschüss.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
Da hat das Rennen um den CDU-Vorsitz eine neue Wendung bekommen. Am Mittwochabend trafen sich in Berlin 25 Bundestagsabgeordnete mit dem Bewerberduo Armin Laschet und Jens Spahn auf Einladung von Spahn. Doch statt dass die Berliner Parlamentarier Laschet wie geplant besser kennenlernen, nahm der Abend einen ganz anderen Verlauf. Welchen, das weiß mein Kollege Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Dagmar.
Gordon, was ist denn da Mittwochabend passiert?
Ja, eigentlich war es ja ein gutes Ansinnen von Spahn. Der hat diese 25 Parlamentarier eingeladen, die Armin Laschet persönlich noch gar nicht so gut kennen. Also es war ein echtes Kennenlerntreffen. Und dann wurde es aber irgendwie für Laschet ein unangenehmer Abend. Drei Abgeordnete regten an, dass ja vielleicht Spahn der bessere Kandidat sei. Und andere kritisierten Laschet anders und plädierten für Markus Söder als Kanzlerkandidat.
Und was gefiel denen an Armin Laschet nicht?
Ja, Laschet sei zu defensiv, er habe zu wenig neue Ideen, zu wenig Aufbruch, hieß es, würde durch Laschet versprüht. Und der wiederum verteidigte sich. Er sagte, es könne ja nicht einen vollständigen Bruch mit der Ära Merkel geben. Und so ging es dann hin und her.
Und was heißt das jetzt für Laschet?
Laschet muss insgesamt weiter damit kämpfen, der Frontrunner in diesem Duell um die CDU-Spitze zu sein und auf der anderen Seite aber auch wirklich viel Kritik auf sich zu ziehen. Spahn, hinter ihm, sein Partner, ist so eine Art Schattenmann, aber er ist eben beliebter als Laschet. Und beide müssen jetzt echt aufpassen, denn wenn über zwei zu viel debattiert wird, dann freut sich am Ende der Dritte, Friedrich Merz.
Danke dir, Gordon. Und mehr über diese Geschichte kann man wie immer bei euch lesen im Briefing aus der Hauptstadt auf thepioneer.de.
Danke, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eines auch in diesem ungewöhnlichen, schwierigen und denkwürdigen Jahr sich nicht ändert. Dass wir die Diskussionen führen, die wir immer schon geführt haben, obwohl doch bereits alles dazu gesagt worden ist. Same procedure as every year. Und darum diskutieren wir gut einen Monat vor Silvester darüber, ob es ein Böllerverbot geben soll oder nicht. Gut, dieses Mal geht es auch darum, dass die Krankenhäuser nicht durch mögliche Pyroverletzte zusätzlich belastet werden. Aber die Fronten sind doch die ewig gleichen. Die Feuerwerksfanatiker gegen die Böllerbanausen, der Pyrotechnikverband gegen die Politik und Karl Lauterbach gegen alle. Also freuen wir uns doch schon jetzt auf das kommende Osterfest, wenn wir, egal wie Lockdown ermüdet wir auch sein werden, wieder für und gegen ein Tanzverbot über Karfreitag diskutieren werden und davor natürlich noch die Sinnfrage debattieren, ob die Umstellung von Winter auf Sommerzeit überhaupt noch zeitgemäß ist, um die gleiche Debatte dann im Herbst nochmal zu führen, wenn wieder an der Uhr gedreht wird. Klar ist, zumindest unsere Rituale sind Corona-resistent. Und deshalb wird es nach der Böller-Debatte auch am Ende dieses Jahres wieder heißen: Cheers, Miss Sophie.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Aufklärungsquote bei Verbrechen inzwischen offenbar witterungsabhängig ist. Das zumindest ist nach folgender Begebenheit zu vermuten. In Bochum erschien auf einer Polizeiwache ein 21-Jähriger mit dringendem Anliegen. Er wollte wissen, ob er polizeilich gesucht werde. Die Beamten zeigten sich hilfsbereit, eine kurze Recherche im Computer und die Antwort war da. Der Mann wurde tatsächlich per Haftbefehl gesucht, weil er wegen Diebstahls und Schwarzfahrens zu 1,5 Jahren verurteilt worden war. Der Haftbefehl wurde direkt vollstreckt. Dümmer als die Polizei erlaubt, scheint er aber nicht zu sein. Denn die Beamten vermuten, der Gesuchte wollte sich so kurz vor dem Winter noch eine warme Unterkunft sichern. Auch wenn Gitter die Aussicht trüben, in Zeiten von Beherbergungsverboten darf man nicht wählerisch sein. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Alles klar, Herr Kommissar. Ciao!